Willkommen zurück zu Immer Richtung Mitte. Wo geht's denn hier zu mir? Schön, dass du wieder da bist. Und wenn du direkt hier in Teil 2 eingestiegen bist, dann würde ich dir empfehlen, nochmal in Teil 1 reinzuhören, weil wir dort den kosmischen Überblick über 2025 gemacht haben. Denn jetzt wird's hier praktisch. Denn mal ehrlich, was bringt dir das Wissen über die astrologischen Megashifts, wenn du nicht weißt, wie du sie für dich spielst? Ich will nämlich auch nicht, dass du nur daneben stehst und zuschaust, sondern ich möchte, dass du die Chance nutzt, die dieses Jahr für dich bereithält. Wir haben deswegen in Teil 1 geklärt, welche Energien dieses Jahr prägen. Aber was bringt es dir, wenn du nicht weißt, wie du sie nutzen kannst? Wie kannst du den Rückenwind der Planeten für dich einsetzen, statt dich vom Chaos um dich herum überrollen zu lassen? Welche astrologischen Phasen sind ideal für neue Projekte, Beziehungen oder persönliche Durchbrüche? Und was bedeutet es, dass 2025 ein Venusjahr ist? Und wie kannst du diese sanfte, aber auch kraftvolle Energie in dein Leben bringen? Und in dieser Folge bekommst du Hands-on-Tipps, wie du dich energetisch alignen, alte Muster loslassen und mit Klarheit und Flow durch das Jahr navigieren kannst. Denn das Universum schickt keine Herausforderungen ohne ein paar goldene Chancen oder Tickets im Gepäck. Denn die Frage ist nur, bist du bereit, sie zu erkennen? Dann steig ein, let's get cosmic. Hi, ich bin Elena, Coach, von meinen FreundInnen genannte Cosmic Witch und deine persönliche Navigationshilfe für das wilde Abenteuer namens Leben. Und wenn du dich fragst, wo geht's eigentlich zu mir, dann bist du hier genau richtig. 2025 ist kein Jahr, das du einfach passieren lassen solltest. Es ist ein Jahr, das du aktiv mitgestalten kannst. Mit all seinen kosmischen Umbrüchen, Chancen und kleinen Wake-up-Calls lädt es uns dazu ein, Altes loszulassen und mutig für das Neue zu gehen. Und inmitten dieser intensiven Prozesse aus Loslassen, Resilienz und Wiedergeburt, da strahlt ein ganz besonderer Stern, die Venus. Die Herrscherin des Jahres. Ihre sanfte, verbindende Energie wird unser Licht in diesem Transformationsprozess sein. Unser kosmischer Reminder, dass Wachstum mit Liebe, Schönheit und auch Genuss einhergehen darf. Und dieses Konzept der Jahresherrscher, also dass das Jahr immer von einem Planeten bestimmt wird, das stammt aus der traditionellen Astrologie und bezieht sich auf den planetarischen Jahresregenten. Jedes Jahr wird einem der personalen oder sozialen 7 Planeten zugeordnet. Sonne, Venus, Merkur, Mond, Saturn, Jupiter, Mars. Und diese Zuordnung basiert auf einem zyklischen System, das sich alle 7 Jahre wiederholt. Das kennst du vielleicht, man sagt so, alle 7 Jahre erneuert sich der Körper, das verflixte 7. Jahr in Beziehungen. Zyklen werden ganz, ganz oft von 7 Jahren bestimmt. Und das könnte zum Beispiel auch der Grund dafür sein. Es stammt ursprünglich nämlich aus der mittelalterlichen Astrologie und wurde im Laufe der Jahrhunderte immer wieder weiterentwickelt. Wir hatten zum Beispiel 2020, ein Mondjahr, bestimmt von Emotionen, Intuition und Instabilität. Da war die Pandemie, viel Rückzug ins Private. 2020 war ein Saturnjahr, da ging es um Struktur, Disziplin, Verantwortung. Erinnere dich mal an die Einschränkungen, die Corona-Regeln, die Kontrolle, die Maßnahmen. 2022 war ein Jupiterjahr. Wachstum, Expansion, neue Chancen, Erholung nach der Krise. Und 2023 war ein Marsjahr. Energie, Kampfgeist, Umbruch, Durchsetzung. Wie viele Proteste gab es? Kriege, aber auch das Jahr des Aktivismus. Und 2024, das letzte Jahr, war ein Sonnenjahr. Da ging es viel um Strahlkraft, Selbstverwirklichung, Leadership und komplett neues Ich. Wer bin ich wirklich? 2020 war die ultimative Reality-Show für Macht, Identität und Ego-Trips. Wer nicht wusste, wer ist, wurde gnadenlos entlarvt und wer sein Licht versteckt hat, musste endlich auf die Bühne. Und nach dem krassen Marsjahr 2023 und diesem energiegeladenen Sonnenjahr 2024 übernimmt nun 2025 Venus das Steuer. Und hier muss ich sagen, dass das astrologische, energetische Neujahr erst mit der Widdersaison am 21.03. passend zum Frühlingsbeginn anfängt. Das macht ja auch eigentlich viel mehr Sinn. Deswegen ärgere dich also nicht, wenn deine Neujahrsvorsätze noch nicht geklappt haben. Wir bereiten uns nämlich immer noch vor, ruhen uns im Winterschlaf aus oder kehren noch nach innen. Schau dir mal einfach an, wie die Natur das macht. Weil den Baum meckern wir ja gerade auch nicht da draußen an, weil er noch keine Blätter hat. Sondern wir vertrauen, dass die im Frühjahr wiederkommen. Und wieso gehen wir mit uns so? Weil sich da mal ein Papst Gregor den gregorianischen Kalender überlegt hat und dann entschieden hat, das ist jetzt der Jahresbeginn. Macht überhaupt keinen Sinn für unser ganzes System. Und deswegen plädiere ich immer so dafür, sei nicht so hart mit dir. Wir sind noch im Winterschlaf. Wir sind noch im alten Jahr oder wir sind noch ganz dabei, das alte Jahr überhaupt abzuschließen. Zurück aber jetzt zum Venusjahr, was ab dem 21. Als astrologischer It-Planet für Liebe, Schönheit und Harmonie bringt uns die Venus eine sanfte, aber so eine tiefgreifende Energie mit sich. Und die Venus, die lädt uns immer ein, all das Tempo da draußen mal runterzufahren und die Dinge in unserem Leben zu prüfen. Was fühlt sich echt an? Welche Beziehungen nähern dich? Wo kannst du mehr von deinem authentischen Selbst zeigen? Schreib's mir gerne mal in die Kommentare. Ich bin super gespannt, was da bei dir hochkommt. Denn Venus, die hat immer eine klare Message. Wahre Schönheit liegt nämlich im Authentischen. In den Dingen, die wirklich berühren, die nachhaltig sind und die bleiben, wenn die Show vorbei ist. Schein weicht sozusagen immer mehr dem Sein. Und 2025, das ist die große Einladung, genau das in deinem Leben umzusetzen und dein Leben bewusster und erfüllter zu gestalten. Stell dir die Venus wie die beste Freundin vor, die zu dir sagt, du, das war jetzt alles ganz nett, aber willst du das wirklich? Und 2025 wird das Jahr, in dem du dich durchgängig fragen solltest, was tut mir wirklich gut? Was will ich gestalten? Und mit wem möchte ich diese Reise teilen? Ich habe da so ein paar Do's und Don'ts für dich, damit du wunderbar durch dieses Venusjahr segeln kannst. Kommen wir zu den Do's. Erstens, love to love. Pflege deine Beziehungen, von romantisch bis platonisch. Auch Arbeitsgeschichten sind Beziehungen. Ein bisschen extra Love fühlt sich jetzt doppelt gut an. Verbringe Zeit mit den Menschen, die dir gut tun und sei offen für tiefe Gespräche. Wahre Nähe entsteht, wenn du dich zeigst, wie du bist. Zweitens, Creative Act. Schreibe den Song, den du schon immer singen wolltest. Oder mach aus deinem Pinterest-Board Realität. Folge deinem inneren Drang, Neues zu erschaffen. Es geht aber nicht um Perfektion, sondern um die reine Freude am Tun. Drittens, Glow-Up-Time. Venus feiert Self-Care. Die liebt es. Ob gutes Essen, ein Spaziergang im Grün oder ein spannendes Buch. Gönn dir Momente, die dein Herz erfüllen. Und viertens, Konflikte klären. Rede drüber, nicht drumherum. Wahre Harmonie entsteht nicht durch Schweigen oder auch Lästern hinterm Rücken reden, sondern durch Mut zur Klarheit. Don'ts. Erstens, keine Drama-Queen-Moves. Konflikte ignorieren oder unter den Teppich kehren, das machen wir im Venus ja nicht. Unausgesprochene Spannungen sind nämlich sowas von 2024. Zweitens, Luxus-Overload. Die Venus ist eine kleine Elster und mag schöne Dinge. Aber geh nicht pleite, nur weil du auf jeder Sales-Seite landest. Weder zu viel Konsum noch übermäßiger Perfektionismus und Optimieren bringen dir das, was du wirklich suchst. Drittens, Love over Reality. Unrealistische Erwartungen an andere können zu Enttäuschungen führen. Keep it real. Sei liebevoll mit dir und anderen. Niemand muss perfekt sein, um wertvoll zu sein. Und viertens, Abhängigkeiten. Hüte dich vor emotionalem Overattachment. Freiheit ist Venus' Best Friend und das Fundament für echtes Wachstum. Nachdem wir jetzt die Venus-Do's and Don'ts durchgegangen sind, schauen wir uns mal die kosmisch spannenden, im wahrsten Sinne, Highlights an, die 2025 für uns bereithält. Ich habe mich hier auf die großen astrologischen und planetarischen Eckpfeiler konzentriert. Alles andere würde einfach zum völligen Overload führen und den Rahmen sprengen. Aber keine Sorge, die kleinen, aber nicht weniger aufregenden Details, die teile ich immer gerne mal auf Instagram. Also schau rüber, folg mir dort und dann bist du auch immer jahreszeitmäßig, tageszeitmäßig aktuell gut vorbereitet. Das kalendarische Jahr 2025, das ist erstmal im Rückwärtsgang gestartet. Wirst du vielleicht so ein bisschen gemerkt haben, dass sich Sachen seit dem 6. Dezember schon vielleicht sehr zäh angefühlt haben. Denn wir hatten so einen kosmischen Slow-Motion-Modus, könnte man sagen. Denn der Mars läuft seit diesem 6. Dezember rückwärts. Wenn so ein Planet rückwärts läuft, zumindest scheint dieses Rückwärtslaufen aus unserer irdischen Perspektive so. Und das nennt man bei Planeten eine Rückläufigkeit oder Retrograde, wirst du vielleicht schon mal gehört haben. Und das bedeutet, dass ein Planet scheinbar rückwärts wandert. Das ist ein optischer Effekt, der uns astrologisch als Einladung. Das ist so ein optischer Effekt, der sich so anfühlt, wie wenn du in einem Kino auf eine Leinwand guckst und du siehst Reifen und auf einmal sehen die so aus, als würden die sich rückwärts drehen. Das ist auch nur eine optische Täuschung. Und immer wenn solche Planeten rückwärts laufen, dient uns das als Einladung, in den Rückspiegel zu gucken und die Pausetaste zu drücken. Und wenn Mars sich rückwärts dreht, fühlst du dich vielleicht immer so ein bisschen wie ein Rennwagen im Leerlauf. Viel Kraft, wenig Bewegung. Und statt Gas zu geben, fordert Mars uns bis zum 23. Februar dazu auf, in den Rückspiegel zu schauen. Jetzt weißt du vielleicht auch, warum mein Podcast jetzt erst kommt. Altes zu reflektieren, offene Kapitel zu schließen und die eigene Strategie bei Dingen zu überdenken. Und ich habe witzigerweise den Release genau deswegen in der neuen Staffel, ich habe das immer wieder schieben müssen, weil ich das Gefühl hatte, mich hält etwas zurück. Oh, das hat mich teilweise richtig, richtig wütend gemacht. Aber vielleicht kennst du das in den letzten Monaten auch, genau diese Momente, dass du irgendwie mit den Sachen nicht so richtig aus dem Quark kommst. Das könnte nämlich eine Erklärung dafür sein. Und hinzu kommt nämlich, dass der rebellische Uranus und der expandierende Jupiter, die befanden sich zu Beginn des kalendarischen Jahres nämlich ebenfalls in der Rückläufigkeit, also in Retrograde. Und die beendeten ihr kosmisches Zurückspulen jeweils am 30. Januar und am 4. Februar. Vielleicht hast du da schon so ein bisschen gemerkt, Sachen werden wieder so ein bisschen leichter. So. Mars blieb uns dann aber noch mit seinem intensiven Rückwärtsgang noch bis jetzt zum 23. Februar erhalten und flüstert uns sozusagen zu, mach mal langsam und überleg bitte zweimal, bevor du losrennst. Der Jahresstart war also ein, den inneren Gang wechseln, alte Baustellen finalisieren und mit Klarheit in den nächsten Gang schalten. Nimm dir da auch wieder das Beispiel an der Natur. Die ist noch im Winterschlaf und stresst sich nicht mit absurdem New Year, New Me Vorsätzen. Wie gesagt, das wird bis zur Widdersaison, dem eigentlichen Jahresbeginn, eh nichts. Wie gehst du also nun mit den Ausläufern von Mars rückläufig um? Denn die spüren wir tatsächlich noch bis zum 2. Mai. Bei Planeten ist es nämlich nicht so, dass man auf einen Knopf drückt und dann ist sofort eine andere Energie am Start, sondern die faden rein und die faden wieder raus mit dieser Energie. Und deswegen ist es bis zum 2. Mai immer noch wichtig, dass wir mit dieser Art von leichtem Ausgebremstsein umgehen können. Hier jetzt die paar Hands-on-Tipps. Erstens, setze Prioritäten. Schreib dir eine Top-3-Liste, was wirklich wichtig ist. Mars liebt klare Ziele, selbst im Rückläufigkeitsmodus. Zweitens, Innenschau statt Aktionismus. Nutze so eine Zeit, um alte Wunden zu reflektieren. Was motiviert dich und was blockiert dich? Drittens, keine impulsiven Entscheidungen. Lass die großen Moves ruhen. Stattdessen plane deine Route, visualisiere den Weg, aber spar dir große Steps, bis Mars wieder richtig, richtig Vollgas gibt. Was noch, wie gesagt, wenn man die Post-Shadow-Phase, also die Phase, in der er wieder Schwung mit nach vorne nimmt, mit einbezieht, bis zum 2. Mai geht. Kommen wir zu Venus. Liebe Liebenden, jetzt geht es um das Thema, worum sich einfach unser gesamtes Leben zu drehen scheint. Die Liebe. Vom 2. März bis 13. April stolpert, nachdem Mars endlich wieder vorwärtsläufig ist, unsere Venus in den Rückwärtsgang. Der Love-It-Planet des Jahres, der denkt sich, jetzt drehe ich doch mal die Richtung. Und ja, das fühlt sich manchmal auch so an, als würde sie dir damit alte Love-Stories wie abgenutzte VHS-Kassetten vor die Füße werfen. Also Ex-PartnerInnen, ungelöste Gefühle oder die Frage, warum du immer noch Bridget Jones oder Carrie Bradshaw nacheiferst. Aber bevor du jetzt zum Rotwein greifst und in einer Bridget Jones Gedächtnisszene landest, lass mich dir sagen, diese Retrophase ist nicht fürs Drama da. Sie ist sozusagen wie so eine kleine kosmische Marie Kondo. Zeit, den Beziehungsschrank auszumisten und zu entscheiden, kreiert das in mir Freude? Jetzt geht es nämlich darum, mit alten Geschichten abzuschließen. Und zwar für immer. Denn seien wir ehrlich, wie soll die Liebe, die wirklich zu dir passt, ihren großen Auftritt haben, wenn dein Herz noch in alten Stories, Erinnerungen oder gar Traumata festhängt? Venus will, dass du Platz machst für echte, authentische Verbindungen. Und weil emotionaler Frühjahrsputz manchmal so ein bisschen extra Support braucht, habe ich ein Coaching-Programm speziell für diese Phase entwickelt. Gemeinsam sortieren wir nämlich aus, was nicht mehr zu dir passt und bringen dich in die perfekte Position, die Liebe zu finden oder auch die Liebe zu leben, die wirklich du bist. Der Link zur Warteliste, den findest du in den Shownotes. Ich freue mich auf dich. Also bei mir könnte es schon wieder nicht besser getimt sein, denn für ein freiberufliches Projekt hat das Universum beschlossen, mir meinen Ex-Freund aus einer wirklich sehr schmerzhaften Beziehung ins Büro nebenan zu setzen. Und das bis Ende März. Dann suche ich vor ein paar Tagen eine E-Mail und plötzlich ploppt mir ein damals abgespeicherter WhatsApp-Verlauf auf, den ich mir 2012 mal, in dem ich kann nicht loslassen und Hilfe, alles ist so schlimm, mal als E-Mail geschickt habe. Got it, Universe. Ich habe dadurch nämlich verstanden, da dürfen noch ein paar letzte ungeheilte Parts gehen. Vor allem nämlich der Schuldanteil, den ich mir selbst gegenüber fühle, weil ich diese Beziehung nicht früher verlassen habe. Nicht den Mund aufgemacht habe, mir so viel habe gefallen lassen und wie ich damals einfach meinen Selbstwert mit beiden Händen aus dem Fenster geworfen habe. Aber ich wusste es damals einfach nicht besser. Und er wahrscheinlich auch nicht. Und ich glaube, das sind nochmal so diese letzten ausschweifenden Punkte, die dazu bringen, das Ganze zu befrieden. Und wisst ihr was? Diese Themen, die kommen immer genau dann in unser Leben, um uns zu zeigen, schau mal, wie weit du gekommen bist. Und ehrlich, ich muss wirklich sagen, ich bin stolz. Ich bin da wahnsinnig stolz drauf. Denn als ich neulich beim ersten Zusammentreffen, da habe ich mich selbst beobachtet, wie ruhig mein Nervensystem war und wie klar ich gespürt habe, wo ich jetzt bin. Und I came a long way. Und dass vor allem diese ganze Arbeit, die ich gemacht habe, Früchte trägt. Und das ist einfach nur eine Erinnerung daran, dass Healing nicht linear ist, sondern eine Reise mit Kurven, mit Spiralen, mit Rückwärtsgängen, aber immer bergauf. Und wenn wir da angekommen sind, oben auf diesem Berg, dann haben wir die Einsicht, wofür das Ganze passiert ist. Und das war so ein Moment davon. Und wir sollten uns auf dieser Reise immer wieder sagen, hey, ich bin wieder ein Stück gewachsen und darauf bin ich stolz. Und manchmal ruft eben diese Vergangenheit an, nicht um uns zurückzuholen, sondern um uns zu zeigen, schau mal, wie weit du gekommen bist, woher du kamst, wo du jetzt bist. Denn wenn wir nie an diese Orte zurückgehen oder diese Menschen nie wiedersehen, dann bleibt erstmal alles nur Theorie. Denn unser Zellgedächtnis, unser Körper, der vergisst nicht. Und da kommt oft das Problem dann ins Spiel, dass wir oft mit Therapie und Co. und diesem ganz viel drüber reden und theoretisch durchkauen haben. Wir kommen nicht ins Erleben und ins Verkörpern, weil wir solche Situationen dann meiden oder schlichtweg es einfach auch nicht an der Zeit ist, dass man sich sieht. Und das Erleben, dieses Fühlen, das können wir einfach nur so richtig mit unserem Körper im Hier und Jetzt, mit dem Nervensystem. Und der Körper ist für mich immer sozusagen die letzte Instanz der Heilung. Versteht mich nicht falsch. Ihr müsst nicht an Orte gehen, die euch retraumatisieren. Wirklich nicht, bitte nicht. Aber manchmal, wenn es sich richtig anfühlt, wenn euer Inneres sagt, okay, ich bin bereit, vielleicht auch nur so eine ganz kleine Mini-Stimme, und die Vergangenheit plötzlich vor euch steht, dann kann das ein Moment sein, der coming full circle ist und so viel nochmal verändert. Wir brauchen zum Erleben nicht unbedingt die physische Erfahrung. Ich habe in meinen Coachings mit Hypnose, Trancearbeit und Aufstellungen schon so viele unglaublich gute Durchbrüche erlebt, in einem sicheren Raum, ganz ohne, dass jemand die Situation physisch durchleben musste. Denn unser Unterbewusstsein, das ist wirklich so ein kleines Wunder, wenn es darum geht, tief zu transformieren. Denn das Unterbewusstsein, das kennt keine Timeline, das kennt keinen Raum und Zeit. Für das ist alles jetzt. Und egal, ob etwas damals passiert ist oder gerade erst geschieht, unser inneres Erleben macht da keinen Unterschied. Genau deshalb können eben Hypnose, Trancearbeit und Aufstellungen so kraftvoll wirken. Sie geben uns die Chance, nämlich alte Muster direkt im Hier und Jetzt zu transformieren. Und es geht nur darum, zu spüren, zu merken, da ist Fortschritt passiert. Und das kann so eine kraftvolle Erkenntnis sein, dass du nicht mehr dieselbe Person bist, die du damals warst. Genau das darfst du feiern, jeden kleinen und jeden großen Schritt. Und wenn du das Gefühl hast, dass solche Ex-Momente gerade in deinem Leben auftauchen, dann schreib gern was in die Kommentare. Ich bin richtig, richtig gespannt drauf. Und wenn dir die Kommentare nicht private genug sind, slide in meine DMs. Kommen wir zum nächsten astrologischen Brecherpunkt, nämlich dem Wechsel der Mondknotenachse. Für Astronewbies, was sind denn diese Mondknoten eigentlich? Die Mondknoten, auch Knoten der Bestimmung genannt, sind keine Planeten oder Himmelskörper, sondern berechnete Punkte auf der Mondbahn. Sie markieren sozusagen den Schnitt zwischen der Bahn des Mondes und der Ekliptik der Erde, also der scheinbaren Bahn der Sonne um die Erde. Es gibt da zwei Knoten, einmal den Nordknoten, den nennt man in der vedischen Astrologie Rahu. Der symbolisiert unsere Bestimmung, unser Wachstum und den Weg, den wir in diesem Leben gehen sollen. Der zeigt wie so eine kleine Kompassnadel, wo unser Potenzial liegt und welche Themen wir entwickeln und integrieren dürfen. Es ist das Neuland, das uns aus unserer Komfortzone lockt und Wachstum ermöglicht. Der Südknoten, Ketu in der vedischen Astrologie, steht für das, was wir aus vergangenen Leben oder unserer Vergangenheit mitbringen. Er repräsentiert unsere Komfortzone, vertrauten Muster und Fähigkeiten, auf die wir zurückgreifen können. Allerdings weist der Südknoten auch darauf hin, was wir loslassen dürfen, um uns weiterzuentwickeln. So ein bisschen wie diese Reise vom Schatten ins Licht. Und diese Mondknoten, die arbeiten immer als Paar zusammen und stehen sich im Tierkreis auch genau gegenüber. Also während der Nordknoten uns nach vorne zieht und dazu auffordert, neue Fähigkeiten zu entwickeln und unbenanntes Territorium zu erkunden, ist der Südknoten der Ort der Sicherheit und Vertrautheit. Der Nordknoten fordert uns auf, wachse, entwickle dich, entdecke neue Möglichkeiten. Und der Südknoten erinnert uns, hier hast du schon Erfahrung gesammelt, nutze das, aber klammere dich nicht daran fest. Und stell dir die Mondknoten wie eine kosmische Balance vor. Wir dürfen das Alte ehren, ohne darin stecken zu bleiben und gleichzeitig mutig das Neue angehen. Und im Jahr 2022 befanden sich die Mondknoten auf der Stier-Skorpion-Achse, was uns kollektiv dazu aufgefordert hat, materielle Sicherheit, Stier, mit emotionaler Tiefe und Transformation, Skorpion, in Einklang zu bringen. Es ging darum, alte Wunden zu heilen und eine Balance zwischen Genuss und innerem Wachstum zu finden. 2020 verschob sich der Fokus zur Widder-Waage-Achse. Themen wie Selbstbestimmung, Widder und Beziehungen, Waage, in den Vordergrund stellte. Das ist so sozusagen raus aus dem People-Pleasing. Und die Herausforderung lag darin, persönliche Unabhängigkeit mit Harmonie und Kooperation zu vereinen, sowohl auf individueller als auch gesellschaftlicher Ebene. Und 2025 macht das jetzt ein bisschen fluffiger und sagt, hey, lass doch mal den Perfektionismus los, das sind die Jungfrau-Themen, und folge deiner Intuition, Fische. Die Jungfrau-Fische-Achse, das ist eine der spannendsten Achsen im Tierkreis, wie ich finde. Nicht nur, weil ich genau unter der geboren bin, weil ich finde, es ist die perfekte Mischung aus Logik und Magie, Struktur und Flow, Wissen und Vertrauen. Und die zeigt uns, wie wir zwischen Kontrolle und Hingabe balancieren können. Das ist sozusagen so ein echtes Yin-Yang-Duo, diese Achse. Aber was bedeuten die denn jetzt jeweils mit Fische und Jungfrau denn genau? Ich will da nochmal ein bisschen tiefer mit euch reingehen. Denn von Januar 2025 bis Juni 2026 liegt der Südknoten in der Jungfrau. Und das steht eben für Pragmatismus, Detailverliebtheit, Ordnung und den Wunsch, alles zu analysieren, zu verbessern und zu optimieren. Und die Jungfrau, die ist der fleißige Perfektionist oder die Perfektionistin, die mit Notizbuch und To-Do-Liste durch die Welt geht und sagt, alles muss einen Plan haben. Analyse, Ordnung, Perfektion. Und während diese Eigenschaften an sich ja super wertvoll sind, können die uns auch limitieren. Und deswegen fordert uns der Südknoten in der Jungfrau auf, nicht immer in übermäßige Kontrolle oder Kritik zu verfallen. wir dürfen den doch so oft blockierenden und wirklich ganz, ganz viel stressmachenden Perfektionismus endlich loslassen und stattdessen lernen, uns selbst und anderen mit mehr Nachsicht und Akzeptanz zu begegnen. Also raus aus dem Schatten der Jungfrau, rein in die Sonnenseite der Fische. Denn der Nordknoten in Fischen, das ist komplett das Gegenteil. Der ist verträumt, intuitiv, spirituell und grenzenlos. Die Fische fühlen, anstatt zu denken, lassen sich treiben und vertrauen darauf, dass das Universum sie schon an den richtigen Ort spült. Im Motto, warum planen, wenn du fühlen kannst? Und hier geht es darum, Intuition, Spiritualität und Mitgefühl zu entwickeln. Und die Fische lehren uns, oder die Energie der Fische lehrt uns, loszulassen, zu vertrauen und uns mit dem Fluss des Lebens zu verbinden. Und es ist eine Zeit, in der wir lernen, aus dem Herzen zu handeln und uns mit etwas Größerem als uns selbst zu verbinden. Sei es Kunst, Natur, Spiritualität und vor allem eins, Gemeinschaft. Und auf kollektiver Ebene spüren wir so einen kleinen, mini bis riesengroßen Shift hin zu mehr Mitgefühl, Kreativität und Verbundenheit. Und gleichzeitig dürfen wir lernen, den Druck der Perfektion und das Verkopfte loszulassen und den Menschen und uns selbst eben mit mehr Liebe und Nachsicht zu begegnen. Politisch könnte das heißen, dass soziale und humanitäre Themen stärker in den Vordergrund rücken, während übertriebener Perfektionismus und Detailfixierung, wie zum Beispiel in Bürokratien, Platz für intuitive, kreativere Lösungen machen. Weniger Plan, mehr Herz könnte das Motto sein. Und das Ganze kann wirklich für eine Zeit stehen, in der Visionen die Richtung vorgeben und starre Strukturen endlich mal aufgelockert werden. Vom Kontrollwahn zu Vertrauen. Jahrzehnte haben Bürokratie, Perfektionismus und endlose Regularien Politik und Verwaltung geprägt. Das ist ziemlich Jungfrau-like, muss man sagen. Doch immer mehr Menschen, und da setze ich mich ganz nach vorne, sehnen sich einfach nach einem Wandel, nach mehr Menschlichkeit, weniger starren Strukturen und vor allem echten Lösungen statt endlosen Verwaltungschaos. Weniger Plan, mehr Herz, hatte ich vorhin schon gesagt. Kann das ein Wahljahr der Vision sein? Es kann. Es kann, nichts muss. Denn während die alte Schule weiterhin an Perfektion und Kontrolle, also Jungfrau, festhält, rufen viele nach mehr Mitgefühl, Kreativität, Intuition, Fische. Themen wie soziale Gerechtigkeit, Klimapolitik und humanitäre Fragen rücken stärker in den Fokus, während übertriebene Bürokratie und ineffiziente Systeme immer mehr hinterfragt werden. Und jetzt fragst du dich vielleicht, wie kann es sein, dass AfD und Rechtspopulismus stärker wird, wenn solche Themen astrologisch auf dem Vormarsch sind? Mega berechtigte Frage. Und sie zeigt uns auch genau das Paradoxon, das oft bei großen astrologischen Shifts passiert. Denn mit jeder Bewegung hin zu mehr Offenheit, Mitgefühl und Intuition gibt es eine Gegenbewegung, die sich daran klammert, was sie kennt, aus Angst vor Veränderung. Und die Jungfrau-Fische-Achse bringt da zwei extreme Pole mit sich. Fische, Mitgefühl, Loslassen, Spiritualität, Auflösung alter Strukturen, Jungfrau, Kontrolle, Perfektionismus, Ordnung, klare Strukturen. Je stärker sich kollektive Energien in Richtung Fische, also dem Mitgefühl, der sozialen Gerechtigkeit, dem fluiden Denken bewegen, desto mehr Menschen bekommen das Gefühl, den Halt zu verlieren. Und wenn Menschen Angst haben, was tun sie? Sie greifen nach Kontrolle. Und das zeigt sich in der Politik durch und durch. Den Wunsch nach starken Führungsfiguren, jemand, der klare Regeln macht und alles unter Kontrolle bringt, das ist sehr Jungfrau-like. Verschwörungstheorien, weil sie das Chaos erklärbar machen. Das ist Fischen im Schattenaspekt, nämlich Illusion, Nebel, Fake News. Polarisierung und Spaltung, weil es nämlich einfacher ist, eine klare Wir-versus-Die-Mentalität zu haben, als mit Unsicherheit zu leben. Und wenn sich diese Energie von Fische jetzt im Kollektiv verstärkt, reagieren Menschen darauf unterschiedlich. Die einen öffnen sich für Spiritualität, Kreativität, Weichheit und fließenden Umgang miteinander. Und die anderen haben Angst vor diesem Kontrollverlust und klammern sich an alte, scheinbar sichere, vermeintlich in Anführungsstrichen sichere Strukturen. Das sieht man total im Nationalismus, Autorität, Schwarz-Weiß-Denken. AfD und Co. bedienen genau diese Angst. Sicherheitsversprechen, Deutschland zuerst, Jungfrau, Kontrollemodus. Feindbilder schaffen, wir versus die anderen. Fische im Schatten ist das nämlich, Opfermentalität und Illusion. Emotionale Manipulation. Weil Menschen sich nämlich in unsicheren Zeiten nach Eindeutigkeit sehen, selbst wenn sie völlig falsch oder irrational ist. Und was das für die Wahl 2025 bedeuten kann, das Gute. Es gibt eine starke Bewegung in Richtung sozialer Werte, Mitgefühl und Offenheit. Die Herausforderung ist aber demgegenüber, diese Energien müssen einfach gut verankert werden, denn sonst gewinnt die Gegenbewegung Angst. Und das heißt für WählerInnen, nicht aus Angst wählen, sondern aus Hoffnung. Sich nicht vom Populismus blenden lassen, sondern hinterfragen. Den Fokus auf die Zukunft richten, nicht aus Nostalgie für die Vergangenheit wählen, die es so nie gab. Und als Fazit könnte man dazu sagen, der große kosmische Schiff, der ist im Gange. Den können auch nicht die aufhalten, die Angst haben. Wir haben die Wahl, in welche Richtung wir mitgehen. Und Geschichte sich nur wiederholen zu lassen, damit wir zeigen, dass wir daraus gelernt haben. Und wir können 2025 also nutzen, wirklich einen Systemwechsel in Richtung Menschlichkeit, Intuition und Kreativität einzuleiten. Aber nur, wenn wir den Mut haben, uns nicht von Angst und Kontrollwahn leiten zu lassen. Universum, ich hoffe, du regelst schnell. Wie sieht's bei dir aus? Kannst du loslassen oder fällt dir das noch schwer? Schreib mir das gern, entweder in die Kommentare oder auf Instagram. Aber jetzt mal genug von Politik. Zurück zu den Planeten. Saturn und Neptun. Deine Träume brauchen Struktur, ist sozusagen das Motto unter dieser Konstellation. Und die bringen uns das astrologische Großereignis des Jahres. Die Konjunktion von Saturn und Neptun im Widder. Das ist sozusagen, von Konjunktion spricht man, wenn aus unserer Sicht die beiden Planeten sich am Himmel treffen. Es geht natürlich nicht, weil die ganz andere Umlaufbahnen haben. Aber von uns sieht es so aus und mit der Energie fühlt es sich für uns auch so an. Und das ist kein kleines Ding, wenn sich Saturn und Neptun im Widder treffen. Das ist, als ob das Universum zwei scheinbar gegensätzliche Energien an einen Tisch setzt und sagt, okay, ihr beiden, ihr arbeitet jetzt zusammen. Der Widder, in dem die beiden sich treffen, das Zeichen des Neubeginns, hier beginnt ja auch der Tierkreis, der bringt frische Energie und den Mut, neue Wege einzuschlagen. Saturn ist sozusagen der Herr der alten Strukturen, steht für alles, was greifbar und bewährt ist, während Neptun, der oder die Träumerin, den Wunsch nach einer gerechteren, visionären Welt symbolisiert. Und gemeinsam erzeugen sie eine spannende Mischung aus Realität und Vision. Was bedeutet das für uns? Die Konjunktion dieser beiden Planeten könnte dazu führen, dass alte, starre Strukturen ins Wanken geraten. Ähnlich wie, Trommelwirbel, 1989, als bei ihrer letzten Begegnung im Steinbock nämlich die Berliner Mauer fiel und, was noch, die Sowjetunion zerbrach. 25 kann uns nun ähnlich transformative Ereignisse bringen, bei denen Grenzen verschwimmen und neue Gesellschaftsformen entstehen. Doch das ist nicht alles. Der Übergang von Uranus in die Zwillinge im Juli bringt uns den nächsten Schritt, technologische Durchbrüche. Von künstlicher Intelligenz über Quantencomputer bis hin zum Metaversum. Wir bewegen uns in großen Schritten in eine Welt, die mehr durch Technik und Innovation geprägt sein wird als je zuvor. Aber mit all diesen Fortschritten kommt für mich gefühlt immer diese Frage, wie sozial bleibt die Menschheit in einer smarten, automatisierten Welt? Werden wir uns auf kreative Freiheit besinnen oder in einer durch Technik beschleunigten Dekadenz emotional erfrieren? Deswegen will ich euch hier mitgeben, wie ihr diese Energie nutzen könnt. Die Konjunktion von Saturn und Neptun gibt uns die perfekte Gelegenheit, unsere Träume nicht nur zu träumen, sondern sie auf solide Beine zu stellen. Es geht darum, Visionen greifbar zu machen. Und genau hier kommt der Widder ins Spiel. Der ist nämlich voller Tatkraft und Entschlossenheit, neue Wege zu wagen. Ich habe hier wieder ein paar Hands-on-Tipps für euch. Zu gern Zettel und Stift, es geht los. Erstens, Vision Board 2.0. Mach aus deinem Traum einen Plan. Schreib nicht nur auf, was du erreichen willst, sondern auch die ersten kleinen Schritte, die du dafür gehen kannst. Träume brauchen nämlich Aktion. Zweitens, Rituale für Fokus. Finde ein tägliches Ritual, das dir Klarheit gibt und dich erdet. Ob Meditation, Journaling oder ein morgendlicher Spaziergang. Saturn liebt Struktur und Neptun liebt es, in der Ruhe inspiriert zu werden. Träume mit Action. frag dich jeden Tag, welche kleine Sache kann ich heute tun, um meinem Traum näher zu kommen? Es geht nicht darum, alles auf einmal zu schaffen, sondern darum, Schritt für Schritt vorzugehen. Und viertens, Technik bewusst nutzen. Ja, alle technischen Möglichkeiten, die wir haben, das ist alles super aufregend. Wir können für alles ein Tool benutzen. Aber vergiss nicht, dass Fortschritt nur dann Sinn macht, wenn er dir dient und nicht andersherum. Finde also deine Balance zwischen digitalem Fortschritt und analogem Leben. Wird das Jahr der großen Fragen. Was wollen wir als Individuen und als Gesellschaft sein? Welche Träume und Visionen dürfen wir endlich wahrmachen? Die Konjunktion von Saturn-Neptun, die lädt uns ein, den Grundstein für eine neue Welt zu legen. Eine, in der wir uns nicht nur von Technik treiben lassen, sondern bewusst gestalten. Der Schlüssel? Eine Mischung aus Struktur, Kreativität und Mut. Bist du bereit für den Neubeginn? Oder willst du dich lieber zurück in die sichere Krebsschale ziehen? Ab Juni zieht nämlich der Jupiter in den Krebs. Unser Lieblingsplanet für Glück und Wachstum geht in das heimelige Zeichen Krebs. Und die Energie könnte kaum wohltuender sein. Stell dir vor, Jupiter kommt zu dir nach Hause, bringt eine Kuscheldecke mit und sagt, Zeit, die Seele zu nähren und ein emotionales Zuhause zu finden. Ich glaube, das brauchen wir auch alle nach den nächsten paar Monaten, die es ja doch echt ganz schön in sich haben. Und die Krebsenergie, die ruft immer nach Heilung und emotionaler Sicherheit. Es geht darum, alte Wunden zu versorgen, die dir vielleicht schon lange den inneren Frieden rauben. Aber es ist nicht nur Arbeit. Jupiter macht das Ganze auch wohltuend und einladend. Du bekommst die Chance, dir selbst und deinen Liebsten näher zu kommen, alte Konflikte zu klären und zu erkennen, zu Hause ist dort, wo du dich geborgen fühlst, in dir selbst, in deinen Beziehungen und buchstäblich in deinem Wohnraum. Hier kommen noch ein paar Hands-on-Tipps für Jupiter im Krebs. Erstens, Familienheilung. Klärung statt Gräben. Jupiter liebt Versöhnung. Nutze die Zeit, um alte Konflikte oder Missverständnisse mit deinen Liebsten anzusprechen. Vielleicht fühlt sich das erstmal unangenehm an, aber Jupiter verspricht, die Belohnung für Mut ist Frieden. Zweitens, gestalte deinen Safe Space. Schaffe dir einen Ort, der dir Ruhe schenkt. Ob eine gemütliche Leseecke, eine Meditationsnische oder einfach ein Bereich, der sich nach dir anfühlt. Jupiter im Krebs will nämlich, dass du einen Raum hast, in dem du dich buchstäblich fallen lassen kannst. Drittens, nähre deine Seele. Kochen, backen, dein Lieblingsessen genießen. Krebs liebt die kleinen nährenden Rituale. Umhüll dich mit einer Decke, gönn dir eine Tasse Tee oder einen Moment der Stille und genieße die einfachen Dinge. Manchmal ist Selbstfürsorge so simpel wie ein heißer Kakao. Jupiter fragt dich, was nährt dich wirklich und wo hältst du an Dingen fest, die dir nicht gut tun? Und diese Zeit ist wie eine Einladung, dir in diesem wilden Jahr selbst ein emotionales Zuhause zu schaffen. Nicht nur im Außen, sondern vor allem in dir selbst. Es geht um Verbindung, Heilung und deine Dinge, die uns Halt geben. Jupiter sagt sozusagen, kümmere dich um dein Herz und der Rest wird folgen. Bereit die Krebs-Vibes zu umarmen? Jupiter hat alles vorbereitet. Du musst eigentlich auch nur die Tür öffnen. Jetzt nochmal kurz zusammengefasst. Was will Jupiter im Krebs von uns? Mehr emotionale Sicherheit? Wo fühlst du dich zu Hause? Mehr Verbindung? Welche Beziehungen tun dir gut? Mehr Heilung? Welche Wunden darfst du endlich loslassen? Du siehst, 20 ist das Jahr der Transformation. Aber so ein richtiger Wandel, der passiert einfach nicht über Nacht. Du siehst ja, wie er vom Universum die letzten Jahre eingeläutet wurde. Also, du musst nicht alles auf einmal ändern, sondern einfach nur den nächsten Schritt gehen. Step by step entsteht nämlich so eine neue Version von dir. Und vielleicht sogar eine bessere Gesellschaft. Ich habe dir jetzt nochmal zum Schluss einen 4-Schritte-Rebirth-Plan mitgebracht, um dich bewusst weiterzuentwickeln. Schritt 1. Loslassen. Detox your life. Was hält dich klein? Welche alten Stories erzählst du dir noch über dich selbst? Schreib sie auf und dann let them go. Brennen, zerreißen, ins Meer werfen, in die Toilette, egal. Hauptsache energetischer Schlussstrich. Und vergiss nicht, bevor ein Neues kommt, muss Altes angenommen werden. Wir können nichts aus der Hand geben, was wir nicht in der Hand hatten. Wir müssen also Frieden damit machen. Hallo Ex-Stories. Und dann kann es gehen. Weil wenn wir die Dinge immer wieder weitergeben, nein, habe ich keinen Bock drauf, sie kommen wie in einem Looping Louis immer wieder zu uns zurück. Schritt 2. erlauben. Big dreams only. Jetzt, wo du Platz geschaffen hast, was willst du wirklich? Trau dich, noch größer zu denken. Schreib deine kühnsten Visionen auf, ohne sofort zu überlegen, ob sie realistisch sind. Das Universum liebt Menschen, die sich selbst erlauben, mehr zu wollen. Frag dich einfach, wo will ich Ende 2025 stehen? Schritt 3. Handeln. Kleine Schritte, große Wirkung. Manifestieren ist toll, aber Taten sind noch besser. Du musst nicht von 0 auf 100 gehen. Es reicht, wenn du den ersten machbaren Schritt machst. Jeder Fortschritt zählt, auch wenn es nur 1% pro Tag ist. Du kannst dir immer so folgendes Mantra sagen: It doesn't have to be perfect. It just has to start. Es muss nicht perfekt sein. Es reicht, wenn du loslegst. Schritt 4. Vertrauen. Universe has your back. Veränderung fühlt sich manchmal chaotisch an. Aber das bedeutet nicht, dass du auf dem falschen Weg bist. Egal, wie sich der Weg anfühlt, du bist geführt. Das Leben ist ein Zusammenspiel aus Eigeninitiative und Flow. Mach den ersten Schritt und das Universum reagiert. Synchronizitäten? Zufälle? Nein. Für mich sind das immer alles Bestätigungen, dass du auf dem richtigen Weg bist. Sei mutig und glaub an den Prozess. Magie passiert, wenn du dranbleibst. Und ich weiß, Veränderung kann überfordernd sein und das ist alles viel gerade. Du wirst dich vielleicht fragen, wo fängt man an, was darf gehen und wie lernt man zu vertrauen und wenn alles unsicher erscheint und ich überhaupt gar keinen Plan habe, was hier gerade abgeht. Genau hier setze ich mit meinem Coaching an. Ich helfe dir, deine Einflüsse um dich herum, dich selbst und alles, was dir dabei im Weg steht, zu verstehen und konkret für dich zu nutzen, damit du nicht vom Leben überrascht wirst, sondern mit ihm im Einklang fährst. 2025 ist also kein Jahr, das man passieren lässt. Es ist ein Jahr, das du bewusst gestalten kannst. Es bringt die Phasen des Loslassens, der Veränderung, der Neuordnung und der Heilung. Und wenn du die Energien kennst, kannst du sie für dich nutzen, anstatt dich von ihnen überrollen zu lassen. Fassen wir jetzt zum Schluss nochmal 2025, Quartal für Quartal zusammen. Wir hatten das Quartal 1, Januar bis März, das Rückspiegelquartal. Rückwärtsgang eingelegt. Sowohl Mars, Energie, Motivation, als auch Venus, Liebe, Beziehungen sind rückläufig. Bedeutet, alte Themen klopfen an. Ex-FreundInnen können sich melden, please don't. Und generell ist es die Zeit, in der du Dinge überdenken und neu bewerten sollst, bevor du nach vorne preschst. Fokus sollte sein, Reflexion statt Aktion. Chill mal kurz und klär dein Inneres, bevor du Neues startest. Q2, Quartal 2, April bis Juni. Das ist sozusagen das Change-Quartal. Hold on tight, das wird wild. Mehrere große Planeten wechseln ihre Zeichen, was bedeutet, massive Veränderungen stehen an. Denk an die neuen Chancen, aber auch an plötzliche Umbrüche, die dich aus deiner Komfortzone werfen. Hier ist der Fokus, sei offen für Veränderungen. Wer sich an Altem festklammert, wird abgehängt. Q3, Juli bis September. Das Chaos wird zu Ordnung-Quartal. Hä? Chaos und Ordnung gleichzeitig? Ja. Uranus, Neptun und Pluto, die großen Player für Transformation, die bilden nun da ein starkes astrologisches Muster. Das bedeutet, Dinge, die lange unklar oder verwirrend waren, kommen plötzlich in eine Richtung. Hier sollte der Fokus sein, nutz die Energie, um Klarheit in Lebensbereiche zu bringen, die sich bisher wie ein absolutes Chaos oder a hot mess angefühlt haben. Q4, Oktober bis Dezember. Das Heilungsquartal. Zum Jahresende wird es soft und deep. Jupiter im Krebs verbindet sich harmonisch mit Saturn und Neptun. Das ist Big Healing Energy. Alte Wunden, emotional oder spirituell, können heilen. Und du fühlst dich vielleicht das erste Mal seit langem wieder richtig verbunden mit dir selbst. Fokus ist hier Self-Care, emotionale Heilung und Vertrauen ins Leben. Jetzt ist nämlich die perfekte Zeit, um Altes nochmal endgültig loszulassen und mit Leichtigkeit ins neue Jahr zu starten. Also, ein letztes Recap. Was erwartet uns pro Quartal? Q1, Reflexion und Vergangenheit klären. Q2, Veränderung und Neuanfänge, buckle up. Q3, Ordnung aus dem Chaos, Klarheit kommt. Und Q4, Heilung und Integration. Das klingt nach viel. Wie gesagt, keine Panik, du musst nicht alles auf einmal meistern. Ich bin immer Fan davon, Dinge alleine zu können, aber sie gemeinsam zu tun. Und ich bin da. Und das war's aber jetzt erstmal für diese Episode. 20 ist ein Jahr des Wandels und du hast jetzt den astrologischen Fahrplan, um mit den Energien zu arbeiten, statt gegen sie. Wenn du Lust hast, tiefer einzutauchen und Astrologie nicht nur zu verstehen, sondern sie auch praktisch für dein Leben zu nutzen, dann komm ins Coaching. Gemeinsam bringen wir Klarheit in deine Themen, lösen Blockaden und machen 2025 zu deinem Jahr. Und jetzt bist du dran. Welche Themen aus der Folge haben dich am meisten bewegt? Schreib's mir gerne. Abonniere den Podcast, damit du keine Folge verpasst. Teile Episoden mit Menschen, die genau das alles wissen sollten. Und wenn du Lust auf mehr kosmische Deep Dives hast, folg mir auf Instagram. Brauchst du Guidance für deinen persönlichen Wandel? Dann ist mein 1:1 Coaching offen. Den Link findest du in den Shownotes. Danke fürs Zuhören und denk dran, flexibel bleiben, alte Muster aufbrechen und die innere Stimme hören. Denn das Universum flüstert, die Frage ist nur, ob du hinhörst. Bis zum nächsten Mal. Okay.